Wir kommen heute zu einem gesamteuropäischen Phänomen der Renaissance, das wir dann am Beispiel eines französischen Autors, eines bedeutenden Lyrikers des 16. Jahrhunderts darstellen wollen. Es geht um den Petrarchismus. Sie alle kennen ja Petrarca schon, den habe ich Ihnen ja vorgestellt. Heute möchte ich Ihnen unter dem Thema Ronsard und der Petrarchismus etwas mitteilen über das Nachleben der von Petrarca im 14. Jahrhundert entwickelten Dichtungsart, ja, der Formen, der Elemente, die in seinem Canzoniere typisch sind und die dann von vielen Dichtern in der Renaissance imitiert wurden. Also das Stichwort wäre hier Imitatio. Ja? Die Renaissance ist eine Epoche, in der die Imitatio anerkannter Vorbilder sehr wichtig war. Das wissen Sie ja schon, das haben wir ja nun schon zur Genüge hier immer wieder gehört. Es geht ja zunächst einmal um die Imitatio der Antike in der Renaissance. Ja? Also die vorbildlichen Künstler und Philosophen und Theoretiker der Antike werden wiederentdeckt, werden philologisch aufbereitet, werden zugänglich gemacht und sie werden auch nachgeahmt. Sie gelten als vorbildlich. Genauso gilt das aber dann auch für einige der modernen Autoren. Und Petrarca ist zwar schon seit einigen Jahrhunderten tot, aber er ist natürlich, wenn man Antike und Gegenwart als zwei unterschiedliche Zeiten gegenüberstellt, ein Moderner, also einer, der den im 16. Jahrhundert lebenden Menschen zeitlich noch sehr nahe ist. Und diese Modernität erklärt sich auch ganz logisch aus dem, was Sie schon wissen, nämlich daraus, dass Petrarca selbst ja einer der Urheber dieser neuen Denkart war, einer der Urheber dessen, was wir Humanismus nennen, dessen, was dann später zur Renaissance wird. Das heißt, er ist ein Vorläufer und als solcher ist er dann eine Auctoritas, ja, also eine zu imitierende Größe im Geistesleben dieser Zeit. Aber da kommt noch etwas hinzu. Es kommt nämlich noch hinzu, dass er ja in seinem vermeintlichen Nebenwerk, dem Canzoniere, etwas Bedeutendes geschaffen hat, ein bedeutendes künstlerisches, poetisches Werk hinterlassen hat, das vielfach als Knotenpunkt der Dichtungstradition gelesen werden kann, also als ein Sammelbecken, in dem verschiedene Traditionen der mittelalterlichen Lyrik aufgenommen werden. Das, Sie erinnern sich vielleicht, das konnte ich Ihnen ja auch zeigen, am Beispiel einer Canzone, in der Petrarca selbst verschiedene Zitate verwendet, die er jeweils sozusagen, mit denen er jeweils unterschiedliche Dichter oder Konzepte des Dichtens aufruft und diese dann transformiert. Das macht also Petrarca schon selber ganz bewusst, dass er auf Vorbilder, Vorläufer zurückgreift und dass er die dann weiter bearbeitet, also ein Imitatio-Verfahren einerseits anwendet, Imitatio heißt ja eben Nachahmung, ja, aber auf der anderen Seite dann eine Transformation dieser imitierten Elemente vorlegt. Ja. Und diese Transformation, dafür gibt es auch einen Begriff, das ist dann in der Renaissance-Poetik die Emulatio, das heißt also das Wetteifern mit, das Übertreffen der Vorbilder. Ja? Also Imitatio und Emulatio sind zwei wichtige Begriffe, die Sie sich hier merken müssen. Petrarca wird auch, das gilt aber dann natürlich hauptsächlich für Italien, zu einem sprachlichen Vorbild. Ja? Also er hat eine Sprache der Lyrik geschaffen, die als mustergültig imitiert wurde. Einer der ersten, die das getan haben und programmatisch auch sich dazu geäußert haben, ist der italienische Dichter Pietro Bembo von dem werden wir heute auch noch einen kurzen Textauszug sehen, Pietro Bembo, der am Anfang des 16. Jahrhunderts Petrarca zur Norm erklärte. Haben Sie eine Frage? Haben Sie was nicht verstanden? Ist irgendwas nicht angekommen bei Ihnen? Sie dürfen es gerne sagen, also wenn Sie was, wenn ich zu schnell spreche, wenn irgendwas verloren geht.
Das war wirklich kein Problem da, das war mein Wort.
Ja?
Ja.
Gut. Also Bembo war ein wichtiger Initiator der Petrarca-Imitation in Italien. Und dieses bezieht sich einerseits auf die Sprache Petrarcas, die dadurch auch dann eben zur italienischen Dichtungssprache wird, an der sich alle orientieren müssen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb die italienische Dichtungssprache im Grunde lange Jahrhunderte stabil geblieben ist. Also sie hat sich an diesem Vorbild von Petrarca orientiert. Und auf der anderen Seite ist Petrarca ein Vorbild des Dichtens geworden, also der Formen, des Sonetts vor allem, das von ihm ja maßgeblich geprägt wurde. Er hat es zwar nicht erfunden, die Form gab es schon, aber er hat sie natürlich virtuos ausgestaltet in vielfacher Variation. Und er hat auf der anderen Seite auch bestimmte Konzepte, bestimmte Grundkomponenten des Dichtens, der Liebesdichtung, ausgeprägt, die dann maßgeblich waren für das, was man als petrarchistisches Dichten in der Renaissance bezeichnen kann. Ich möchte also nun zu Beginn Ihnen etwas vorstellen, nämlich Probleme der Definition des Petrarchismus. Also das erste Kapitel ist gewidmet der Definition des Petrarchismus und das zweite Kapitel ist dann ein Kapitel, welches sich mit einigen Texten von Ronsard beschäftigt. Ja? Ich versuche ja immer, Ihnen einerseits Beispiele zu geben, Sie selektiv mit Texten, mit wichtigen Texten vertraut zu machen, auf der anderen Seite auch Theorie in gemäßigten Dosen zu vermitteln. Und daher möchte ich also jetzt hier zunächst einmal mit Definitionsproblemen beginnen. Und dabei können wir auf einen schon bekannten Forscher zurückgreifen, den ich hier schon zwei, dreimal erwähnt habe, nämlich Klaus Hempfer. Das ist ja einer der wichtigen Forscher zu dieser Zeit, zur Renaissance. Also, ich zitiere jetzt erst einmal eine Definition, die Hempfer selber zitiert, in einem Grundlagenartikel von 1987, auf den ich mich jetzt hier beziehe. Da zitiert er einen englischsprachigen Autor namens Wilkins, der im Jahr 1950 eine Definition oder sogar zwei Definitionen, die beiden stehen hier auf der Folie, ich lese sie jetzt erstmal vor, gegeben hat. Ja? Also erstmal zwei verschiedene Definitionen und dann eine Problematisierung oder Weiterführung dieser Definition von Hempfer. Ja, also ich gehe jetzt zweiteilig vor, zweischrittlich, zunächst mal gebe ich quasi traditionelle Definitionen und dann eine theoretisch modernere Definition, wie Hempfer sie versucht. Also, the word Petrarchism may properly be used if the widest possible application is desired to mean productive activity in literature, art or music under the direct or indirect influence of Petrarch, the expression of admiration for him and the study of his works and of their influence. So lautet also diese Definition von Wilkins. Und hier sehen Sie schon, es handelt sich um eine sehr weite, eine sehr offene Definition. Es geht zum einen ja um nicht nur um Literatur, sondern es geht auch um Kunst und Musik. Und es geht um nicht nur um nachahmende Dichtung oder nachahmende künstlerische Aktivität, sondern auch Studien des Werkes von Petrarca, also da würde dann auch Philologie dazugehören, philologische Beschäftigung mit Petrarca. Im Grunde würde dann jeder Forscher auch ein Petrarchist sein, der sich mit Petrarca beschäftigt, ja, in diesem weiten Sinne. Und es geht auch um die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Beeinflussung durch Petrarca. Also Sie sehen, hier sind sehr viele Definitionskriterien im Spiel. Und man hat also einen sehr, sehr weiten, kaum in den Griff zu bekommenden, also eine weite Vorstellung von Petrarchismus. Diese weite Vorstellung, er sagt ja auch, if the widest possible application is desired, also die weitestmögliche Bedeutung dieses Begriffs, diese Weite wird nun eingeengt auf eine, die ich Ihnen jetzt vorlesen werde, das wäre jetzt die, die man dann als Renaissance-Petrarchismus bezeichnen könnte, auch von diesem Wilkins 1950, und die lautet folgendermaßen: The writing of lyric verse under the direct or indirect influence of Petrarch in a period beginning in his lifetime and ending about 1600. Also jetzt haben wir es doch schon deutlich eingeengt. Es geht also jetzt nicht mehr um Kunst und Musik und so weiter, sondern es geht jetzt um das Schreiben von Lyrik. Ja? Also eben genau das, was Petrarca ja selbst im Canzoniere macht. Und es geht um eine bestimmte Zeit, in der das stattfindet, nämlich das späte 14. Jahrhundert, also die Zeit, in der Petrarca noch lebte, aber schon wirksam war, schon Ausstrahlung hatte, bis hin zum Jahr 1600, also bis hin zum Ende der Ende. Ja, Sie wissen, Periodenbegriffe sind ja immer problematisch, das haben wir ja auch diskutiert, aber eben bis zum Ende der Renaissance, ja, also bis zum Jahr 1600. Nun kann man da auch wieder anfangen zu streiten und zu diskutieren, was heißt denn direkter und indirekter Einfluss, und genau das macht Hämpfer auch. Er sagt also, man könne das jetzt nicht so ohne weiteres unterscheiden. Und man kann auch fragen, beispielsweise, was ist denn mit Autoren, die nach 1600 petrarchistisch dichten, beispielsweise in Deutschland gab es das ja. Martin Opitz hat beispielsweise auch petrarchistische Sonette geschrieben, oder Rudolf Weckerlin, Autoren des deutschen Barock, also des 17. Jahrhunderts, zählen die dann nicht mehr dazu, ja, wenn es 1600 schon aufhört. Sie sehen, also wie jede Definition ist natürlich diese Definition einerseits wichtig und sinnvoll und sie gibt Grundlagen, aber auf der anderen Seite auch wiederum unscharf oder problematisch. Was nun Klaus Hämpfer vorschlägt, ist eine etwas andere Definitionsform. Er schlägt nämlich vor, um das Ganze sozusagen noch schärfer zu machen, dass diese Idee des petrarchistischen Dichtens schärfer zu machen, beispielsweise geht es ihm auch darum, das ist einer der Kritikpunkte, den er formuliert, dass ja petrarchistisches Dichten nicht nur in Lyrik, in lyrischen Texten vorkommt, sondern beispielsweise auch in epischen Texten. Im Orlando Furioso können wir auch Stellen finden, die unter dem Einfluss petrarchistischen Dichtens oder auf dieses zurückgreifen, auf dieses irgendwie zitierend verweisen. Ja? Also muss man die Definition etwas anders fundieren. Und das, was Hämpfer vorschlägt, ist, von einem petrarchistischen System auszugehen. Ja, er versteht also Petrarchismus als ein Dichtungssystem. Was heißt das? Sie alle kennen den Systembegriff aus der Linguistik. Gehen wir davon mal aus, das ist das, was Sie sicherlich kennen oder was Sie kennen sollten oder demnächst kennenlernen werden, wenn Sie jetzt im ersten Semester sind und vielleicht noch keinen Linguistik-Einführungskurs besucht haben, dann können Sie es noch nicht wissen, aber ich denke, die meisten von Ihnen wissen es. Was heißt System? Sie alle wissen, dass es in der Sprache, dass man da unterscheidet zwischen den tatsächlich erfolgten Äußerungen, die Menschen machen in einer Sprache, und diese Äußerungen nennt man mit dem bedeutenden Linguisten Saussure Parole-Akte. Ja, Parole, also gesprochen sozusagen realisierte Formen von Sprache, Parole-Akte. Und diesen tatsächlich erfolgten Äußerungen liegt eine Grundlage, zugrunde. Diese Grundlage bezeichnet Saussure als das System, als die Langue, ja, die natürlich nirgendwo primär aufgezeichnet worden ist, sondern die man immer nur sekundär durch Analyse dessen, was Sprecher tatsächlich tun, rekonstruieren kann. Ja, die Langue, es ist nicht so, dass eine Sprache dadurch entsteht, eine natürliche Sprache, dass irgendjemand sagt, so jetzt erfinde ich mal ein System, das schreibe ich auf und dann lernen die Menschen so zu sprechen. So funktioniert es nicht, sondern es ist eher umgekehrt, dass die Menschen sprechen und dabei bestimmten Regeln folgen, die virtuell sind, die aber sozusagen in der Sprecherkompetenz verankert sind. Und diese Regeln kann nun ein Grammatiker, ein Sprachwissenschaftler rekonstruieren aus den einzelnen Paroläußerungen. Ja, das wären dann zum Beispiel Regeln der Syntax. Wie kann man in einer Sprache X Wörter miteinander verknüpfen? Das geht ja nicht in jeder Sprache gleich. Ja, das geht im Deutschen anders als im Italienischen, Französischen oder Lateinischen. Ja, jede Sprache hat ihre eigenen Verknüpfungsregeln, jede Sprache hat bestimmte Restriktionsregeln, Angleichung von Singular und Plural. Das funktioniert im Deutschen anders als im Französischen. Oder die Paradigmen der Verben. Ja, also wenn Sie, nehmen wir mal das Beispiel Französisch, wenn Sie die Verben konjugieren, ja, also penser ist der Infinitiv und dann je pense, tu penses, il pense. Wenn wir das mal nehmen. Und wenn wir nur das nehmen, was wir hören, dann haben wir ja bei den einzelnen Personen, erste, zweite, dritte Person, haben wir ja nur eine Veränderung, nämlich jeweils das Personalpronomen. Je, tu, il. Pense ist immer gleich. Natürlich, Sie alle haben gelernt, es zu schreiben und wissen daher, dass man da dann noch was anhängen muss, ein S oder. Ja, also Sie sehen sozusagen, Sie hören es und Sie sehen dann noch die Differenzen der geschriebenen Sprache. In der mündlichen Sprache hören Sie das ja. Also je pense, tu penses, il pense, ist ja immer gleich. Und im Deutschen ist es anders. Ich denke, du denkst, er denkt. Das heißt, sie haben da morphologische Unterschiede. Ja? Im Englischen ist es wieder anders. I think, you think, he thinks. Ja, also sehen, also jede Sprache hat ihre eigene Regel. Und das ist das System. Genau das ist gemeint, wenn man vom Sprachsystem spricht. Diese abstrakten Regeln, die jeder Sprecher beherrscht, aber nicht jeder artikulieren könnte. Ja? Nur der geschulte Sprecher, der über Schulbildung verfügt, Der das gelernt hat, kann dann die Regeln auch artikulieren. Aber jeder Sprecher beherrscht sie. Ob er will oder nicht, denn wenn er sie nicht beherrscht, dann kann er die Sprache ja nicht anwenden. So, und dieses Systemkonzept kann man ja nun auch übertragen auf andere Sachverhalte, nämlich auf eine bestimmte Art zu dichten. Ja, und genau das versucht Hempfer. Und er sagt also nun, dass sich der Petrarchismus bestimmen lasse als ein System der Vertextung. Ein System der Vertextung mit folgenden konstitutiven Merkmalen. Das sind insgesamt drei wichtige Merkmale, die er nennt. Erstens, erste Regel sozusagen, wenn jemand petrarchistisch dichten will, wenn er dieses System aktualisieren will, dann muss er erstens ein bestimmtes Liebeskonzept aufgreifen, das bei Petrarca im Mittelpunkt steht. Und dieses Liebeskonzept kann man bezeichnen als die Schmerzliebe. Petrarca selbst verwendet dazu auch den Begriff der dolendi voluptas, quaedam, also eine gewisse Wollust des Schmerzes, ja, also das Genießen des Schmerzes, und da sehen Sie schon einen Widerspruch in sich, denn Schmerz ist eigentlich etwas, was man nicht genießt. Ja, wenn man es genau nimmt. Wenn man Schmerz hat, dann leidet man. Wenn man Genuss hat, dann hat man keinen Schmerz. Also das ist irgendwo etwas, was sich widerspricht, aber was er eben zusammenfügt. Schmerzliebe. Und ein moderner Begriff dafür ist nun, der klingt etwas geschraubt, antithetisch-paradoxale Affektstruktur. Das ist ein Fachbegriff, den die Petrarchismusforschung verwendet. Diese antithetisch-paradoxale Affektstruktur. Wir werden nachher auch Beispiele davon sehen, was das bedeutet. Also ich gebe jetzt schon ein Beispiel, eine typische Metapher, die ein petrarchistischer Dichter verwenden kann, ist: Ich brenne und bin gleichzeitig aus Eis. Ja, also damit will er diesen widersprüchlichen Affekt des Liebenden zum Ausdruck bringen. Er brennt und ist gleichzeitig aus Eis. Das sind ja zwei extreme Gegensätze. Brennen und aus Eis, das geht eigentlich nicht gleichzeitig. Ja? Und damit, mit dieser Metapher und mit vergleichbaren Metaphern, wird dieser Affektzustand desjenigen, der unter der Schmerzliebe leidet und sie gleichzeitig genießt, sprachlich realisiert. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Ebenfalls regelhaft für ein petrarchistisches System ist Hempfer zufolge eine bestimmte Auswahl von Stilmitteln, die funktional auf dieses Liebeskonzept der Schmerzliebe bezogen sind. Und auf das, was dazugehört, es geht ja nicht nur um die Schmerzliebe, sondern dann auch erweiternd kommt noch hinzu, ich muss es jetzt hier ja alles vereinfachen und ein bisschen konzentrieren, aber es kommt ja zu diesem Liebeskonzept auch noch hinzu, dass diejenige, die das auslöst, eine Frau ist, die besonders schön ist und über besondere Qualitäten verfügt, die dann vom Sprecher auch entsprechend lobend beschrieben werden müssen. Also die Schönheit der Frau, die edlen Eigenschaften, dafür gibt es auch bestimmte Metaphern. Ja? Und diese Metaphern gehören ebenfalls zu dem Dichtungssystem des Petrarchismus. Man kann hier nennen bestimmte Antithesen, bestimmte Oxymora zur Artikulation dieser antithetisch-paradoxalen Affektstruktur und dann bestimmte Metaphern zur Beschreibung der Schönheit der Donna. Ja? Und andere natürlich auch noch. So, und als dritte Regel, als drittes konstitutives Element des petrarchistischen Systems wäre zu nennen ein basales narratives Substrat. Was heißt das? Also, das heißt, dass einem nicht eine Geschichte erzählt wird, so wie bei Dante noch, wo wir ja ein Buch haben, wenn wir das lesen, die Vita Nuova, dann wird richtig eine Geschichte erzählt, ausführlich erzählt, und dann kommen ab und zu mal poetische Einschübe. Ja? Also der Ich-Erzähler erzählt seine Geschichte der Liebe zu Beatrice. Er erzählt, wie er ihr zum ersten Mal begegnet, wie Amor ihn erfasst, dass er dann von Amor träumt und so weiter und dass er in heftigem Liebesverlangen entbrennt zu dieser Beatrice und dann unter diesem Einfluss anfängt zu dichten. Ja, das ist also hier ausführlich. Das ist kein Substrat, sondern das ist eine ausführlich erzählte Geschichte bei Dante. Dagegen bei Petrarca und bei den Petrarchisten wird nur noch rudimentär eine Geschichte erzählt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass im Unterschied zu Dante ja kein Prosatext da ist, der das Ganze zusammenfasst, sondern die Erzählelemente sind eingebettet in die poetischen Texte, die lyrischen Texte. Ja, das heißt, wir haben es ja nicht primär mit einer Erzählung zu tun, sondern die Erzählung ist sozusagen sekundär eingeschoben in die primären lyrischen Texte. Aber es gibt ein Substrat, also einen Rest, sozusagen eine Grundlage einer Handlung. Und diese Handlung kann dann Elemente enthalten, wie beispielsweise die erste Begegnung des Ichs mit der Geliebten. Fachbegriff ist Innamoramento. Also das Sich-Verlieben, das Innamoramento des Liebenden und dann auch die Geburt der Heldin, also der Donna oder auch der Tod. Das ist häufig so, dass die auch stirbt oder dass sie endgültig Abschied nimmt, dass sie heiratet, dass sie unerreichbar wird.
dass eine Trennung oder auch eine zwischenzeitliche Trennung erfolgt und eine Wiederbegegnung oder dass sie sich zufällig begegnen und sie ihn huldvoll grüßt oder solche Elemente, solche narrativen Basiselemente werden in diesem Vertextungssystem aufgerufen. Und das sind alles standardisierte Elemente, das sind topische Elemente, die der kundige Leser natürlich sofort erkennt. Und was bietet das nun für einen Vorteil, wenn man jetzt so dichtet? Das heißt natürlich, dass, also es ist ja sehr standardisiert, systemhaft, ja. Und das System ist dem Leser bekannt. Der Leser ist ein Petrarca-Leser und er ist ein Leser anderer petrarchistischer Sammlungen. Das heißt, er ist da sehr gut vertraut, der Renaissance-Leser. Er ist also mit dieser Art des Dichtens sehr gut, hat sich sehr gut damit auseinandergesetzt und kann daher nun kleinste Unterschiede sofort erkennen. Ja? Deshalb ist es, glaube ich, sinnvoll, von diesem Systembegriff auszugehen. Weil das heißt, dass es eben systemhaft abläuft und dass jede Abweichung vom System, die es ja auch gibt, dazu komme ich gleich, sofort eingeordnet werden kann, sofort in ihrer Tragweite auch erkennbar wird. Ja, es ist nicht so gedacht von Hempfer, dass dieses System jetzt sozusagen 1:1 durchgezogen wird, sondern dass damit gespielt wird. Das heißt, es gibt einerseits systemerfüllende Elemente und auf der anderen Seite auch abweichende Elemente, nicht systemhafte Elemente. Ja, das ist das Entscheidende. Also der Petrarchismus als solcher ist dann sozusagen nochmal eine Stufe komplexer. Es gibt das petrarchistische Dichtungssystem, das sozusagen so aussieht, und da müsste man jetzt noch mehr Regeln nennen, also eben, dass Sonette geschrieben werden und dass die eine bestimmte Form haben und so weiter und so weiter. Also das könnte man auch sehr viel stärker spezifizieren. Aber das muss jetzt nicht sein, das müssen wir jetzt hier nicht machen. Sie haben das Prinzip verstanden. Und aber hinzu kommen nun auch systemabweichende, also system nicht erfüllende Elemente. Ja, gut, Entschuldigung, soweit bin ich jetzt noch nicht, ich komme dann zu den Beispielen gleich, aber ich möchte jetzt noch etwas sagen zu dieser typischen Situation des Renaissance Dichtens. Das gilt ja im Grunde, wie wir schon gehört haben, für die gesamte Renaissance. Sie zeichnet sich durch Pluralität aus, durch ein Nebeneinander verschiedener Sinnsysteme, so könnte man das vielleicht am besten benennen. Was sich ja erklärt aus der Vielfalt der Quellen, aus der Vielfalt der Möglichkeiten, die ein Renaissance-Gelehrter zur Verfügung hat. Der kann ja sich eben nicht nur auf ein Vorbild beziehen, aber nicht nur, er kennt nicht nur Petrarca, sondern er kennt ja auch er kennt einerseits die anderen Renaissance-Dichter, die schon sich mit Petrarca auseinandergesetzt haben. Also, jetzt Beispiel Ronsard, kennt schon italienische Dichter wie Bembo, die sich auch schon mit Petrarca auseinandergesetzt haben. Das heißt, also da entsteht schon mal sowas wie Pluralisierung. Aber er kennt natürlich auch antike Dichter, die Petrarca teilweise schon kennt, aber noch nicht so intensiv rezipiert. Und er kennt dann auch zum Beispiel Marsilio Ficino, den wichtigsten Vertreter des Neuplatonismus, also der Platon-Rezeption. Und durch diese unterschiedlichen Bezugshorizonte ergibt sich eben dann Pluralität. Ein wichtiges Argument, welches Klaus Hempfer vorlegen kann, ist das, was ich Ihnen jetzt zeigen werde, nämlich dieser Text von Pierre de Ronsard, also von unserem heutigen Autor, aus Les Amours. Ronsard hatte 1552-53 seine erste Sammlung von Liebesgedichten vorgelegt. Wir sind also jetzt in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Und Ronsard schreibt nun, also hat diesen Text immer wieder überarbeitet und spätere Auflagen
hat er publiziert, in denen Ergänzungen vorgekommen sind. Und eine solche Ergänzung ist dieser Text, von dem ich Ihnen hier nur einen Auszug zeigen kann, aus dem Jahr 1556. Dieser Text trägt den Titel Elegie à son livre. Also ein Text, ein lyrischer Text, eine Elegie. So, Entschuldigung, Sie können das gar nicht ganz lesen hier, oder? So, ja, da steht, sehen Sie, Elegie à son livre, 1556.
Ich glaube, das Schlüssel auch, oder? Nicht, dass Sie das
besser sehen. Also ein Text, in dem der Sprecher seinen eigenen Text, also sein Buch, Les Amours, ansprechen lässt, ja, von diesem Text. Also der Adressat des Textes ist das Buch, das der Autor geschrieben hat, nämlich Les Amours. Und jetzt lesen wir das mal. Ja, lesen wir und dann analysieren wir es und dann verstehen wir auch besser, was Hempfer meint mit dem System und mit dem Bewusstsein im zeitgenössischen Denken, dass es ein solches System gibt und dass man aber auch davon abweichen kann. Ja? Denn System heißt ja immer auch die Möglichkeit, das System zu überschreiten und davon abzuweichen. Also, ich lese es erst auf Französisch vor und übersetze es dann. Si quelques dames honnêtes et gentilles de cœur, qui aura l'inconstance et le change en horreur, me vient en te lisant d'un gros sourcil reprendre de quoi je ne devais abandonner Cassandre, qui la première au cœur le trait d'amour me mit, et que le bon Pétrarque un tel péché ne fit, qui fut 31 ans amoureux de sa dame, sans qu'une autre jamais lui pût échauffer l'âme. Réponds-lui, je te prie, que Pétrarque sur moi n'avait autorité pour me donner sa loi, ni à ceux qui viendraient après lui pour les faire, si longtemps amoureux sans s'en pouvoir défaire. Lui-même ne fut tel, car à voir son écrit, il était éveillé d'un trop gentil esprit pour être sot 30 ans, abusant sa jeunesse et sa muse au giron d'une seule maîtresse, ou bien il jouissait de sa lorette, ou bien il était un grand fat d'aimer sans avoir rien, ce que je ne puis croire. Aussi n'est-il croyable? Non, il en jouissait. Puis la fête admirable, chaste, divine, sainte, aussi tout amant doit louer celle de qui jouissance il reçoit, car celui qui la blâme après la jouissance n'est homme, mais d'un tigre il apprend sa naissance. Erstmal das Ganze auf Deutsch. Wenn irgendeine aufrichtige Dame von edlem Herzen, der die Unbeständigkeit und die Veränderung ein Gräuel sind, mich, wenn sie dich liest, also dich, das Buch, mit stark gerunzelter Stirn tadelt, weil ich Cassandra nicht hätte verlassen dürfen, die mir als erste den Liebespfeil ins Herz geschossen hat, und weil der gute Petrarca keine solche Sünde begangen hat, der seine Herrin 31 Jahre lang geliebt hat, ohne dass eine andere ihn in Wallung gebracht hätte, so antworte ihr bitte, dass Petrarca über mich keine Autorität besitzt, um mir sein Gesetz vorzuschreiben, und auch nicht denjenigen, die nach ihm kommen würden, auf dass sie so lange lieben sollen, ohne sich davon befreien zu können. Er selbst war auch nicht so. Denn ein Blick auf seine Schriften lehrt, dass sein Geist viel zu vornehm war, als dass er 30 Jahre zum Schaden seiner Jugend und seiner Muse im Schoß einer einzigen Geliebten verbracht hätte. Entweder hatte er mit Lauretta seine Lust, oder er war ein großer Tölpel, der ohne Gegenleistung liebte, was ich nicht glauben kann und was auch nicht glaubwürdig ist. Nein, er hatte mit ihr seine Lust und hat sie dann für anbetungswürdig erklärt. Keusch, göttlich, heilig, so soll auch jeder Liebende jene lieben, von der er Lust empfängt. Denn wer sie nach der genossenen Freude verurteilt, ist kein Mensch, sondern er wurde von einem Tiger geboren.
Also, was ist das hier? Zunächst mal nochmal zum Kontext. Also ein Text, der an den eigenen Text gerichtet ist. Dazu muss man nun noch ergänzend wissen, dass die Amour aus zwei Teilen bestehen. Es gibt die Amour de Cassandre und dann gibt es die Amour de Marie. Das heißt, es gibt zwei Geliebte in dieser Sammlung. Und das ist ja nun schon eine radikale Abweichung von Petrarca, wo es ja nur eine Geliebte gibt und diese Schmerzliebe ja gerade davon lebt oder sich geradezu dadurch definiert, dass sie unerfüllbar ist, ja, bei Petrarca. Das heißt also, die Geliebte Laura, die Herrin, muss sich ja verweigern. Ja, sie darf ja gar nicht körperlich erreichbar sein, weil sich erst daraus dieses Spannungspotenzial ergibt, welches der Dichter auch benötigt, um seinen eigenen Text zu schreiben. Die Liebe wird ja auch kodiert als eine Notwendigkeit für die Dichtung. Und nun ist es so, dass eben Ronsard im ersten Teil seiner Amour dieses System aktualisiert. Also er dichtet zunächst einmal genauso, oder teilweise zumindest genauso wie Petrarca. Er imitiert bestimmte Formen, er zitiert das Liebeskonzept, die Hartherzigkeit, die Schönheit, die superlativischen Eigenschaften der geliebten Cassandra. Und irgendwann einmal ebbt die Liebe ab und der Sprecher wendet sich einer neuen Geliebten zu. Er sagt also, die Cassandra, die hat mich eben nicht erhört, jetzt reicht's mir, jetzt wende ich mich mal einer neuen, vielleicht mir mehr Huld versprechenden Dame zu. Ja? Das heißt also, hier nun spätestens biegt er das Vorgegebene radikal um und macht eine ganz andere Art des Dichtens daraus. Und interessanterweise nun, ja, weiß er genau, was er tut. Ja, und da sieht man ja an dieser Textstelle, so auch eben das Argument von Klaus Hempfer, der Bezug auf Petrarca, der zeigt uns ja nun ganz klar, dass er weiß, dass er hier abweicht von Petrarca. Ja, und nun wird das Ganze in einer etwas frivolen Art und Weise kommentiert und legitimiert. Ja, wir haben es ja gelesen. Es geht ja hier darum, dass er nun einerseits die Autorität von Petrarca überhaupt in Frage stellt und sagt, also Petrarca kann mir doch nicht und den anderen, die nach ihm kommen, sein Gesetz vorgeben. Ja? Das ist aber eigentlich ein Widerspruch zu dem, was er ja selber bisher gemacht hat. Denn er hat ja genau das Gesetz von Petrarca zunächst einmal für sich angewendet. Ja? Das heißt also, hier kommt es zu einer Distanzierung von sich selbst, von dem, was der Dichter selbst gemacht hat. Denn er hat ja zunächst einmal die Autorität Petrarcas zumindest teilweise oder doch ziemlich deutlich befolgt. Ja, und nun wendet er sich ab. Das heißt also, er wendet sich von sich selbst ab. Stichwort Pluralisierung, Heterogenität, Offenheit. Ja, das findet jetzt statt. Also das System wird erst erfüllt und dann wird es plötzlich nicht mehr erfüllt. Und das wird auch bewusst gemacht. Und zweitens, nun geht er sogar noch weiter. Er subvertiert jetzt, hypothetisch zumindest, Petrarcas System, indem er behauptet, ja, Petrarca selbst kann ja unmöglich so dumm gewesen sein, dass er 31 Jahre lang eine Frau geliebt hat, die ihn gar nicht wieder geliebt hat. Also es kann nur sein, dass er da die Wahrheit sozusagen nicht offengelegt hat, nämlich dass er eigentlich doch der Geliebte seiner Laura war und mit ihr seinen Spaß hatte, ja, und dann aber eben aus Anständigkeit also sie zur ehrenwerten Dame erklärt hat, wie man es ja auch machen soll als galanter Liebender. Ja? Also das ist jetzt sozusagen, auch das ist eine ganz andere Form des Liebesdiskurses, das hat nichts mit Petrarca zu tun, ja? Das ist also ein hedonistischer Liebesdiskurs, ein Liebesdiskurs, der auf Erfüllung der Liebe, auf Körperlichkeit abzielt. Ja, also dieses Beispiel aber nimmt nun Hempfer eben als einen Beleg dafür, dass es ein solches System gibt, dass es ein Bewusstsein für das System gibt und damit natürlich auch die Möglichkeit der bewussten Abweichung von dem System. Ein zweites Beispiel kommt von einem Zeitgenossen von Rossard, nämlich Du Bellay. Ja? Du Bellay, den Sie auch kennen als, als den Autor der Défense et Illustration de la langue française und als den Autor von lyrischen Gedichten. Dieser schreibt einen Text mit dem bezeichnenden Titel Contre les Pétrarchistes. Also da wird sogar schon der Terminus technicus les Pétrarchistes verwendet. Das gab es also als bewusst verwendeten Begriff in dieser Zeit schon. Und wie der Titel ankündigt, ist das ein Text, der etwas ablehnt und damit auch etwas zeigt. Ich lese hier nur einen Auszug vor, zwei Strophen, in denen verschiedene Möglichkeiten des Liebesdiskurses aufgereiht werden. Ja? Also, da heißt es: Ce celui voulant plus simplement aimer veut un propers et au vide exprimer et voudrait bien encore se transformer en l'esprit d'un tibule. Mais ce celui-là, comme un Pétrarque ardent, va son amour et son style fardant. Cet autre, après, va le sien mignardant comme un second Catulle. Quelque autre encore, la terre dédaignant, va du tiers-ciel les secrets enseignant, et de l'amour où il se va baignant, tire une quintessence. Mais quant à moi, qui plus terrestre suis, et n'aime rien que ce qu'aimer je puis, le plus subtil qu'en amour je poursuis, s'appelle jouissance. Auf Deutsch: Dieser will einfacher lieben und will sich wie Properz und Ovid ausdrücken und möchte sich am liebsten noch verwandeln in den Geist eines Tibull. Jener aber, der brennt wie ein Petrarca und schminkt seine Liebe und seinen Stil. Jener andere schreibt geziert wie ein zweiter Catull. Wieder ein anderer, der das Irdische verachtet, lehrt die Geheimnisse des dritten Himmels und aus der Liebe, in die er eintaucht, zieht er eine Quintessenz. Für mich aber, der ich dem Irdischen näher stehe und nur das liebe, was ich lieben kann, heißt das Feinste, was ich in der Liebe suche, Genuss.
Nun sehen Sie schon an der Nennung diverser Namen, dass die einerseits aus der Antike, also die Bezugsmodelle einerseits aus der Antike stammen. Das wären also Namen wie Properz, Ovid, Tibull, Catull. Ja? Das sind verschiedene Formen des Liebesdiskurses der Antike, die hier aufgerufen werden. Da geht es auch um stilistische Elemente, eben zum Beispiel ein Stil mignardant, ja? Also ein gezierter Stil gegen den einfachen Stil, plus simplement. Ja, also da sehen Sie schon, verschiedene Stilkategorien sind ja natürlich im Spiel, aber auch in verschiedenen Liebeskonzeptionen. Und dann eben auch Petrarca als eine von verschiedenen Möglichkeiten. Hier wird der Begriff ardent verwendet, also glühend, diese glühende Liebe, ja, diese Schmerzliebe im Grunde. Und auch le style fardant, also der geschminkte Stil, der rhetorisierte Stil, der Petrarca auszeichnet. Und dann haben wir noch eine andere Form der Liebe, das mit der Quintessenz. Das haben wir bei Ronsard, bei Rabelais auch gesehen, Abstracteur de Quintessence, so nennt sich der anagrammatisch verkleidete Autor des Gargantua, Pantagruel, also dieser Bücher. Abstracteur de Quintessence, also das ist was Alchemistisches, aber es ist auch hier in diesem Zusammenhang noch mal etwas anderes. Es geht ja um den dritten Himmel. Das sind also Anspielungen auf bestimmte Theorien der Neuplatoniker und damit ist also diese neuplatonische Liebeskonzeption gemeint, die nicht körperlich ist natürlich, ja? Also eben nicht wie zum Beispiel die antiken hedonistischen Liebeskonzeptionen eines Catull beispielsweise, sondern eine ganz bewusst unkörperliche Form der Liebe ist hier gemeint. Neuplatonistische Liebe. Ja, und der Ich-Sprecher aber sagt nun, also ich habe meine eigene Liebesphilosophie, sozusagen für mich ist das Beste der Genuss, also sprich die Körperlichkeit, la jouissance,
Ja? Das ist das, was er sucht.
Und damit ist klar, dass ähnlich wie bei Ronsard in der Elegie à son livre auch hier bei Du Bellay ein Kommentar vorliegt über das, was tatsächlich in der Renaissance allenthalben passiert, nämlich die Kombination verschiedener Modelle in ein und demselben Text, in einer und derselben Sammlung. Ja, also die Bewusstheit, dass es einerseits ein petrarchistisches Dichtungssystem gibt, das bestimmte Regeln voraussetzt, und auf der anderen Seite aber eben auch die Möglichkeit, andere Systeme zu aktualisieren und damit das System des Petrarchismus zu unterlaufen. Aber interessant ist doch auf der anderen Seite, ob man nun dafür oder dagegen ist, an Petrarca kommt man kaum vorbei. Ja? Also deshalb ist sozusagen dieses petrarchistische Modell dasjenige, das man am besten kennen muss und dessen Wirksamkeit am nachhaltigsten ist, auch wenn es polemisch abgelehnt wird, wie wir es ja hier teilweise sehen. Ja? Dennoch lässt sich sozusagen gar nicht ohne Petrarca in dieser Zeit dichten, wenn man Liebesdichtung schreibt. Natürlich gibt es andere Formen der Dichtung. Also es gibt Odendichtung, politische Dichtung. Also Ronsard selbst hat ja auch politische Texte geschrieben, in denen er sich über die, also in denen er Partei ergreift in der Frage der Religionsauseinandersetzungen. Das ist was anderes. Ja. Diese Art der Dichtung ist jetzt hier nicht gemeint, sondern die Liebesdichtung. Eine Liebesdichtung funktioniert nicht ohne Bezugnahme zustimmender oder ablehnender Natur auf Petrarcas Canzoniere und damit auf das petrarchistische System. Ja, gut, jetzt haben wir das also gesehen. Jetzt kommen wir zu Ronsard selbst. Wir schauen jetzt einige Texte an und versuchen also noch besser einzudringen in dieses Werk. Ronsard lebte, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber Sie können es ja schon erschließen, wenn ich sage, er hat um 1550 seine Werke geschrieben. Er lebte von 1524 bis 1585. Also genau praktisch in der Mitte dieses Jahrhunderts, ja, 1524 bis 1585, er hat also sozusagen die, ein gutes halbes Jahrhundert gelebt, und das fällt also genau sozusagen in die mittlere Phase des Jahrhunderts, des 16. Jahrhunderts. Er war, so kann man ohne Übertreibung sagen, der berühmteste Dichter Frankreichs in seiner Zeit. Es gibt so einen Spruch, mit dem man ihn bezeichnet hat, Le Prince des Poètes et le Poète des Princes, also der Fürst der Dichter und der Dichter der Fürsten, so wurde er genannt, also er wurde, das heißt also, er wurde anerkannt, er war bei den Mächtigen seines Landes anerkannter Dichter, der eben auch dann politische Texte geschrieben hat, und seine Texte sind sehr vielfältig, aber wir wollen jetzt eben uns ausschließlich mit den Liebesgedichten beschäftigen. Und da gibt es verschiedene Sammlungen. Zum einen die Amours, Les Amours de Cassandre und Les Amours de Marie, und verschiedene Continuations und Ergänzungen. Also in den 50er Jahren, 1552, 53 ist die erste Sammlung erschienen. Und dann gibt es auch noch eine spätere Sammlung von Sonetten mit dem Titel Sonnet pour Hélène. Also hat er nochmal eine neue Geliebte eingeführt. Sie sehen schon, er war hier durchaus pluralistisch eingestellt, was die adressierten Geliebten betraf. Und jetzt wollen wir uns also genauer anschauen, wie er mit dem petrarchistischen System umgeht. Dazu beginnen wir mit dem Beginn, wie man das ja bei Textsammlungen sinnvollerweise auch machen sollte, denn zu Beginn stehen ja häufig programmatische Texte. Ja? Denken Sie an das Einleitungssonett von Petrarcas Canzoniere, Sie erinnern sich, dieses Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri, und io nutriva il cuore, quando era in parte altrom da quel che sono, und so weiter.
Das ist also ein programmatischer Text und hier haben wir eben einen solchen, der auch programmatisch am Anfang der Sammlung steht. Und der heißt Vö. Ja? Also Gelübde kann man es vielleicht übersetzen. Und ich lese ihn jetzt mal vor, dann werde ich ihn übersetzen. Divin troupeau qui sur les rives molles du fleuve Eurote ou sur le mont natal ou sur le bord du chevalin cristal assis, tenez vos plus saintes écoles. Si quelquefois au saut de vos caroles m'avez reçu par un astre fatal plus dur qu'en fer, qu'en cuivre et qu'en métal dans votre temple engravé ces paroles Ronsard, afin que le siècle à venir de père en fils se puisse souvenir d'une beauté qui sagement affole, de la main dextre append à notre autel l'humble discours de son livre immortel, son cœur de l'autre au pied de cette idole. Gelübde. Göttliche Schar, die ihr an den sanften Ufern des Flusses Eurotas oder auf dem Berg eurer Geburt oder bei dem Pegasusspiegel sitzt und eure heiligsten Versammlungen abhaltet, wenn ihr mich manchmal in euren Reigen aufgenommen habt, aufgrund eines schicksalhaften Sterns, dann schreibt, härter als in Eisen, in Kupfer und Metall, in euren Tempel diese Worte ein, Ronsard, auf dass die künftigen Jahrhunderte sich von Vater zu Sohn erinnern können an eine Schönheit, die in Weisheit verrückt macht, befestigt mit seiner rechten Hand an unserem Altar die bescheidene Rede seines unsterblichen Buches, sein Herz mit der anderen Hand zu Füßen dieses Bildes.
Ja, das hört sich nun erstmal sehr rätselhaft an, vermutlich. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einige Rätselbegriffe auflösen. Wer ist denn diese göttliche Schar oder Herde? Le Troupeau ist ja eigentlich auch die Herde. Also diese göttliche Schar, das sind die Musen, die hier angeredet werden. Und die werden sozusagen chiffriert, indirekt angesprochen. Das Wort Muse kommt ja nicht vor. Aber was vorkommt, sind bestimmte entzifferbare Begriffe wie Le Fleuve Eurote. Das ist der Fluss Eurotas, ein Fluss auf dem Peloponnes. Und Le Chevalin Cristal, also der Pferdespiegel, wenn Sie so wollen, ich habe es jetzt schon übersetzt mit Pegasus-Spiegel, damit ist gemeint die Quelle Hippokrene, die dort entspringt, wo die Musen geboren werden, nämlich auf dem Parnass, ja, auf dem Mont Natal, auf dem Geburtsberg. Das ist der Parnass und dort entspringt Musenquell, Hippokrene genannt. Das heißt also, durch diese für den damaligen Leser, der natürlich in antiker Mythologie sehr gut belesen und bewandert war, sind das natürlich ziemlich transparente Hinweise auf die Musen und auf den Parnass. Das heißt, wir haben es mit einem Musenanruf zu tun. Der Ich-Sprecher wendet sich an diese Musen und richtet einen Wunsch an sie. Sie möchten etwas einschreiben in ihren Tempel, in den Tempel der Musen, also dort, wo eben, also in das Allerheiligste, wo nur diejenigen Zugang haben, die besonders auserwählt sind. Und er selbst zählt sich diesen Menschen zu. Er sagt also, ja, wie Sie lesen können, gemäß einem schicksalhaften Stern, also gemäß der Vorsehung, der göttlichen Vorsehung, die es so gewollt hat, dass er ein bedeutender Dichter werde, wurde er auch wohl zugelassen in den Reigen der Musen.
dans les Carolles, ja, les Sceaux des Carolles, also dort wurde er zugelassen und dieses ermächtigt ihn nun, diesen Wunsch zu äußern, nämlich, dass die Musen etwas einschreiben in ihren Tempel, welches sich wiederum auf ihn, den Sprecher, Ronsard, jetzt wird er auch beim Namen genannt, bezieht. Ja? Und diese Inschrift nun, das bezieht sich nun auf ein Buch, ja? Auf einen Humble Discours de son livre immortel. Diesen Diskurs eines Buches, diese bescheidene Rede eines unsterblichen Buches, Sie sehen schon, das ist natürlich auch oxymoral, ja, bescheiden und unsterblich, das passt eigentlich semantisch nicht so recht zusammen. Hier wird also ein typisches petrarchistisches Stilmittel verwendet, eine Widersprüchlichkeit wird zusammengebracht in eine enge syntaktische Verbindung. Also diesen Ewigkeitsdiskurs seines Buches legt er also nieder auf dem Altar der Musen. Ja, damit sagt er, ich gehöre also dazu und ich habe sozusagen Priesterfunktion, ich darf auf diesem Altar etwas niederlegen. Einerseits mein Buch, mein unsterbliches Buch und auf der anderen Seite mein Herz. Das heißt also meine Liebe, Herz steht ja metonymisch für die Liebe, die Pfeile treffen durch die Augen ins Herz, zu einer Idol, un Idol, also ein Bild. Jetzt muss man sich vorstellen, dass das Ganze ja am Eingang eines Buches sich befindet. Und hier kann man sich nun vorstellen, dass auf dem Buch, auf dem Titelbild, auf dem Frontispiz ein Porträt einer schönen Frau abgebildet ist. Und das soll dann eben diese Geliebte sein. Das heißt, hier wird die Rede schon selbstreferenziell. Der Text bezieht sich auf sich selbst. Er inszeniert das Lieben als eine Voraussetzung für das Schreiben und das Schreiben als ein Moment, das wieder zur Liebe rückgekoppelt wird. Ja, was heißt das nun? Das setzt, wie wir schon gesehen haben, beim Leser ein Wissen voraus, ein bestimmtes Wissen über mythologische Elemente, wie eben Musen und deren Funktion. Es ist ein topisches Element, der Musenanruf. Das kommt eigentlich in einer anderen Gattung üblicherweise vor, nämlich im Epos. Ja? Und damit markiert der Text aber auch eine bestimmte Selbstverortung, nämlich das Epos ist ja gekennzeichnet durch den hohen Stil und die Lyrik eigentlich eher durch den mittleren Stil. Und indem aber nun der Text sich selbst als erhaben inszeniert, wird der eigene Stellenwert sozusagen aufgewertet. Ja? Also der Text inszeniert sich selbst als ein dem Epos poetisch gleichwertiges ein gleichwertiges Phänomen. Dieses kommt nun, das hatte ich vorhin schon angedeutet, das kommt ja nun nicht aus dem Nichts, sondern es ist schon Teil einer Tradition, die in der Renaissance existiert, beispielsweise vertreten durch den italienischen Dichter Bembo, ja, Pietro Bembo, den habe ich vorhin erwähnt, und jetzt kommt von ihm ein kurzer Textauszug aus dem Einleitungssonett, also auch aus einem programmatischen Text, zu seiner Sammlung, der Rime. Bembo schreibt also hier in diesem Einleitungssonett: Dive, per cui s'apre e l'icona e serra, use fare alla morte illustri inganni, date allo stil che nacque dei miei danni viver, quando io sarò spento e sotterra. Göttinnen, für die sich der Helikon öffnet und schließt, gewöhnt dem Tod ein edles Schnippchen zu schlagen, schenkt dem Stil, der aus meinen Schmerzen hervorging, Leben, wenn ich verlöscht und unter der Erde sein werde. So spricht Bembo in seinem Einleitungsgedicht, ebenfalls gewendet an die Musen. Und die Hauptidee, die sich hier verbirgt, ist die der Ewigkeit des Textes, immortel livre. Ja, das haben wir auch bei Ronsard. Das heißt, der Dichter hat ein sehr hohes Selbstbewusstsein und er sagt, ich
schaffe ein Werk, das mich selbst überdauert, aber nicht nur mich, sondern auch viele andere. Also bei Ronsard heißt es ja entsprechend Le siècle à venir. Also nicht nur ein Jahrhundert ist hier gemeint, sondern das ist eine generalisierende Synekdoche. Also es steht hier, dieses eine steht für viele Jahrhunderte. Ja? Bei einem anderen Text von Ronsard heißt es afin que qu'à tout jamais de siècle en siècle vive la parfaite amitié que Ronsard vous portait. Ja? Also auf das von Jahrhundert zu Jahrhundert weiterlebe diese Freundschaft, die ich euch zugetragen habe oder die ich für euch hegte. Das heißt also, der Renaissance-Dichter denkt in Ewigkeitskategorien, in Kategorien der Dauer, der Unsterblichkeit. Ja? Und das ist auch bei Ronsard, genauso wie bei Bembo, wie wir sehen, der Fall. Und ebenfalls durch die Verschlüsselung, durch die Verrätselung in Bezug auf die antiken Konzeptionen der Dichtung, auf die Musen und die dazugehörige Semantik kodiert. Der Dichter stellt sich also hier in einen wichtigen Traditionszusammenhang. Und nun ist es so, wenn wir jetzt zu Ronsard nochmal zurückkommen, dass hier ja auch etwas gesagt wird über die Geliebte, die Adressatin der Dichtung ist, die ja im Frontispiz auch dargestellt wird. Und das muss jetzt nicht die reale Geliebte sein, das darf man niemals verwechseln, sondern das ist eben eine stilisierte Geliebte, die Geliebte, die man braucht, um dichten zu können, als Teil der Dichtung sozusagen, als konstitutives Element. Hier erkennen wir, dass über sie gesagt wird, une beauté qui sagement affole, also sage und fou. Ja, diese beiden Wörter sind ja auch wieder oxymoral aufeinander bezogen. Also sagement heißt ja klug, weise, mit Weisheit, und affolé, verrückt machen oder auch verrückt werden, aber in dem Fall muss es transitiv sein von der Bedeutung her. Also sie macht verrückt, sie macht den verrückt, der sich in sie verliebt hat, aber das macht sie sagement. Das heißt also, hier haben wir diesen Gegensatz schon auch in den Qualitäten, die die Geliebte selbst besitzt. Diese Widersprüchlichkeit und die Widersprüchlichkeit, wir haben es auch schon gesehen bei dem Verweis auf das eigene Buch, also Humble und Immortel. Und die Doppelung des Dichters einerseits als eines Menschen, der ein Buch produziert, und auf der anderen Seite eines Körpers, der ergriffen ist durch Affekte, ja, durch Liebe. Und er will nun diese beiden Komponenten, das fleischliche, körperliche und das Buch, beide auf dem Altar darbieten. Ja, also ein Gelübde oder ja, ein Wunsch, ein Gelübde sprechen. Das heißt also, hier haben wir, denke ich, schon sehr viele wichtige Indizien für die Selbstverortung dieser Dichtung. Hier wird einerseits schon der Horizont geöffnet auf die Antike, auf andere Renaissance-Dichter, aber auch Petrarca ist im Hintergrund mit dieser Widersprüchlichkeit. Und wenn wir jetzt dann weiterschauen, wenn wir jetzt den ersten eigentlichen Text, also die Nummer 1 von Les Amours, das war ja sozusagen ein Schwellentext, ein Paratext, jetzt kommen wir zum eigentlichen ersten Text der Amour und den lesen wir. Qui voudra voir comme un dieu me surmonte, comme il m'assaut, comme il se fait vainqueur, comme il renflamme et renglace mon cœur, comme il reçoit en honneur, un honneur de ma honte. Qui voudra voir une jeunesse prompte à suivre en vain l'objet de son malheur, me vienne voir, il verra ma douleur et la rigueur de l'archer qui me dompte. Il connaîtra combien la raison peut contre son arc, quand une fois il veut que notre cœur son esclave demeure, et s'y verra que je suis trop heureux d'avoir au flanc l'aiguillon amoureux plein du venin dont il faut que je meure. Wer sehen will, wie ein Gott mich überwindet, wie er mich angreift, wie er zum Sieger wird, wie er mein Herz erhitzt und es vereist,
wie er aus meiner Schande Ehre gewinnt. Wer einen jungen Mann sehen will, der bereitwillig dem Gegenstand seines Unglücks vergeblich folgt, der schaue mich an. Er wird meinen Schmerz sehen und die Strenge des Bogenschützen, der mich zähmt. Er wird erkennen, wie viel die Vernunft ausrichten kann gegen seinen Bogen, wenn er einmal entschieden hat, dass unser Herz ihm untertan sei. Und er wird auch sehen, dass ich äußerst glücklich bin, dass der Sporn der Liebe mich in die Flanke sticht, voll des Giftes, von dem ich unweigerlich sterben werde.
Was ist das also für ein Text? Amor ist hier präsent als un Dieu und als Archer, also ein uns schon bekanntes Bild des Bogenschützen, der mit seinen Pfeilen die Liebe erweckt und damit auch gleichzeitig den Liebenden unterwirft. Entsprechend haben wir hier eine Lexik der Unterwerfung, des Kampfes, Assaut, ja, surmonte, se fait vainqueur, der Kampf, der Liebeskampf, der Krieg durch den martialischen Akt des Schießens. Dann haben wir eine typische antithetische Metaphorik, beispielsweise il renflamme et renglace mon cœur, also er erhitzt es und vereist es. Oder auch das widersprüchliche Ineinander von Ehre und Schande, Honneur und Honte. Ja? Il reçoit un honneur de ma honte. Er, also ihm gereicht meine Schande zur Ehre, was ja eigentlich nicht sein kann. Widersprüchlich. Dann haben wir etwas, was wir auch bei Petrarca im Einleitungsgedicht finden, nämlich der Verweis auf die Jugend. Ja? Quand era in parte altrom da quel chi sono. Ja? Also, als ich ein teilweise anderer Mensch war, als der ich jetzt bin, so heißt es ja im Einleitungsgedicht von Petrarca, in diesem Voi ascoltate, und da ist von dem primo giovenile errore die Rede, also von dem Irrtum der Jugend. Und hier haben wir das auch. Qui voudra voir une jeunesse prompte à suivre en vain l'objet de son malheur. Ja, also die scheinbare Absage an diese Jugendirrtümer, an dieses, also auch diese vane Speranze, il van dolore, so heißt es bei Petrarca. Sie merken, hier werden zitathaft Elemente aus bekannten Gedichten von Petrarca unter anderem aufgerufen, dieses vano, en vain, ja, qui a suivre en vain l'objet de son malheur. Auch dieses malheur eben, il van dolore, all das wird hier aufgerufen, il verra ma douleur, dolore. Dann das Bild des Bogenschützen, das ist natürlich typisch für Petrarca. Und dieses me vienne voir, was ist das? Das ist dieser Gestus, das schaut mich an und lernt an mir, macht es besser. Also ich bin euch, ich sei euch ein abschreckendes, mahnendes Beispiel. Ja? Also die Zerknirschtheit, die Reue, die wir ja bei Petrarca auch haben. Wo wir auch gesehen haben wiederum, dass das ambivalent ist, weil er ja einerseits sagt, er bereue das, auf der anderen Seite inszeniert er ja seine Liebe zu Laura und er eben hier zu Cassandra. Und auch typisch für Petrarca ist dieser Gegensatz von Ablehnung des Schmerzes, von Leid, und Bejahung des Schmerzes, denn auch das finden wir ja hier. Et verra que je suis trop heureux, also ich bin nur allzu glücklich, dass ich diesen Schmerz, diese schmerzenden Sporen, die mir in die Flanken gestoßen werden und mir das Gift der Liebe einbrennen, sozusagen in meinen Körper hineinstechen, ja, und an dem ich sterben werde. Ja, also das ist typisch Petrarca, dieses du bist schuld daran, dass ich sterbe. Das ist bei Petrarca. Das haben wir an Beispiel haben wir gesehen. Also dieses in qual parte del ciel. Also wie heißt es da? Sei di mia morte rea oder so ähnlich. Also du bist schuld an meinem Tod. So sagt er, oder sie ist schuld an meinem Tod. Also die ganze Widersprüchlichkeit der Schmerzliebe, der Dolendi Voluptas, wird hier neu inszeniert, eben durch Variatio, durch Veränderung, aber durchaus immer, sagen wir mal hier, doch relativ systemkonform. Das ist jetzt hier, denke ich, genuin petrarchisch geschrieben. Ja, hier wird das System weitgehend erfüllt, hier werden bestimmte topische, lexikalische, metaphorische Verfahren aufgegriffen und variiert. Im Gegensatz zu dem ersten Text, der ja sehr viel stärker in die Antike zurückverweist und eine andere Form des Dichtens inszeniert. Schauen wir noch ein weiteres, wir haben noch einige Beispiele, einfach, dass man auch sieht, eben wie so ein Text dann auch unterschiedliche Möglichkeiten anbietet. Jetzt kommt also gleich der nächste Text, Nummer 2, Lysanthropos Nummer 2. Syntagmatisch also anschließend. Dort heißt es: Nature ornant la dame qui devait de sa douceur forcer les plus rebelles, lui fit présent des beautés les plus belles que des mille ans en épargne elle avait. Tout ce qu'amour avarement couvait de beau, de chaste et d'honneur sous ses ailes, emmiait là les grâces immortelles de son bel œil qui les dieux émouvaient. Du ciel à peine elle était descendue, quand je la vis, quand mon âme éperdue en devint folle. Et d'un si poignant trait, le fier destin l'engrava dans mon âme, que vif ne meurt jamais d'une autre dame, empreint au cœur, je n'aurai le portrait. Als Natur die Herrin schmückte, welche durch ihre Sanftmut die widerspenstigsten zähmen sollte, schenkte sie ihr die allerschönsten Schönheiten, die sie in 1000 Jahren angesammelt hatte. Alles, was der geizige Amor an Schönheit, an Keuschheit und an Ehre unter seinen Flügeln verbarg, steigerte die unsterblichen Reize ihres schönen Auges, welches die Götter erreichte. Kaum war sie vom Himmel herabgestiegen, als ich sie sah, als meine verlorene Seele nach ihr verrückt wurde und mit einem so spitzen Griffel gravierte das stolze Schicksal sich so in meine Seele ein, dass mir, ob tot oder lebendig, niemals von einer anderen Herrin das Bildnis im Herzen eingeprägt sein wird. Das ist ein Text, der verschiedene Elemente in sich vereinigt, die typisch sind für das petrarchistische System. Einerseits handelt es sich um ein Lobsonett, also eine Beschreibung der Schönheit, der übermäßigen Qualitäten, positiven Qualitäten dieser Donna. Ja. Auf der anderen Seite haben wir hier das Innamoramento, ja, also der erste Anblick der Geliebten und dieses, dass er unsterblich sich in sie verliebt. Das ist also ein Innamoramento-Sonett. Und wir haben auch Elemente einer stilnovistischen Liebeskonzeption, also einer vor Petrarca schon möglichen und existierenden Liebeskonzeption, bei Dante insbesondere. Und das wird aufgerufen durch dieses du ciel à peine elle était descendue, also kaum war sie vom Himmel herabgestiegen. Das ist typisch stilnovistisch gedacht. Sie ist also eine von Gott geschaffene, engelsgleiche Person, die auf die Erde hinabsteigt. Ja, also hier, das ist allerdings auch bei Petrarca selbst durchaus möglich, dieses haben wir ja gesehen bei In qual parte del ciel, in quale idea. Von Petrarca, in einem Text, in dem Petrarca selber stilnovistische Elemente zitiert. Und die Kombination dieser Elemente ist hier auch eher durchaus systemkonform. Es wird die außergewöhnliche Schönheit und Qualität dieser Dame, dieser gottgeschaffenen oder von den Göttern geschaffenen Dame, gelobt. Es wird gesagt, dass sie dass sie alle sozusagen in ihren Bann schlägt. Alle müssen sie loben damit und damit auch er, der Dichter. Und loben und lieben hängen eng zusammen. Also wenn sie so schön ist, dass sie gelobt werden muss, dann muss sie auch geliebt werden, und zwar von ihm. Ja, also hier sehen Sie, das Ganze ist ein Nexus, der typisch ist für diese Art der Liebesdichtung, wie wir sie von Petrarca kennen. Und auch der so am Schluss dann die Bekräftigung dieser Unwandelbarkeit, dieser Dauer. Ja? Also, jamais d'une autre dame emprunt au cœur, je n'aurai le portrait. Niemals werde ich von einer anderen Herrin das Porträt in meinem Herzen eingeprägt haben. Also, ewig wird sie in meinem Herzen sein. Das ist auch typisch für Petrarca. Und wenn wir das jetzt vor dem Hintergrund dessen lesen, was wir schon wissen, dass er ja dann später sozusagen die Pferde wechselt, wenn ich mir mal diese Metapher erlauben darf, die unpassend ist natürlich, aber Sie verstehen, was ich meine, also sozusagen die, oder besser gesagt, also die, er wechselt eben die, den Adressaten, ja? Sagen wir es mal ganz einfach. Er wechselt mitten in seiner Sammlung, sagt er, gut, jetzt ist es gut mit Cassandra, jetzt kommt Marie dran. Ja? Das heißt also, hier werden diese Ewigkeitsschwüre gebrochen. Ja? Und das wird reflektiert als eine Abweichung vom System des petrarchistischen Dichtens. Und damit sehen Sie das, was Hempfer ja sagt, nämlich, dass in der Renaissance-Dichtung das möglich ist, dass das Heterogene, das Widersprüchliche nebeneinander möglich ist, sogar in einer Sammlung. Aber wir haben noch mehr Petrarca, auch das will ich Ihnen zeigen. Auch also die Art der Textkonstitution. Es gibt eine typische Sonettform bei Petrarca, die hat sogar einen eigenen Namen, und die heißen, diese Sonette heißen Sonetti dei Contrari, also die Sonette der Widersprüche, der Gegensätze. Und ein solches haben wir hier, ich zeige Ihnen dann gleich das Vorbild von Petrarca mit dazu, also Les Amours Nummer 12, dort heißt es J'espère et crains, je me tais et supplie, or je suis glace et hors un feu chaud, j'admire tout et de rien ne me chaud. Je me délasse et puis je me relis. Rien ne me plaît sinon ce qui m'ennuie. Je suis vaillant et le cœur me défaut. J'ai l'espoir bas, j'ai le courage haut. Je doute amour et si je le défie. Plus je me pique et plus je suis rétif. J'aime être libre et veux être captif. 100 fois je meurs, 100 fois je prends naissance. Un Prométhée en passion je suis. Et pour aimer pendant toute puissance, perdant toute puissance, ne pouvant rien, je fais ce que je puis. Ich hoffe und fürchte, ich schweige und bitte. Mal bin ich aus Eis und mal ein loderndes Feuer. Ich bewundere alles und alles ist mir gleichgültig. Ich entspanne mich und konzentriere mich dann wieder. Nichts gefällt mir außer dem, was mich quält. Ich bin tapfer und mir fehlt der Mut. Meine Hoffnung ist gesunken, meine Zuversicht wächst. Ich fürchte Amor und fordere ihn heraus. Je mehr ich mich anstrenge, desto widerspenstiger bin ich. Ich möchte frei und gefangen sein. 100-mal sterbe ich, 100-mal werde ich geboren. Ein Prometheus der Leidenschaften bin ich, und da ich zu lieben alle Kraft verliere, vermag ich nichts und tue, was ich kann. Ich glaube, man muss es gar nicht kommentieren, es spricht für sich selbst. Ich will Ihnen jetzt eigentlich nur eines der möglichen Vorbilder von Petrarca selbst zeigen zum Abschluss. Pace non trovo e non ho da far guerra, e temo e spero, e dardo e sono un ghiaccio, e volo sopra il cielo e giaccio in terra, e nulla stringo e tutto il mondo abbraccio. Talma in prigion che non apre né serra, né per suo mi ritenne scioglie il laccio, e non m'accide amore e non mi sferra, né mi vuol vivo né mi trae d'impaccio. Veggio senza occhi e non ho lingua e grido, e bramo di perire che gioaita, ed ho in odio me stesso ed amo altrui. Pascomi di dolor piangendo rido, egualmente mi spiace morte e vita. In questo stato son donna per voi. Friede finde ich nicht und kann doch
keinen Krieg führen und ich fürchte und hoffe und brenne und bin aus Eis und ich fliege über den Himmel und liege auf der Erde und nichts kann ich greifen und die ganze Welt umarme ich. Eine hält mich gefangen, die mir nicht öffnet und mich nicht einsperrt. Sie hält mich nicht zurück und löst auch nicht die Fesseln. Und Amor tötet mich nicht und lässt mich auch nicht frei. Er will nicht, dass ich lebe und rettet mich auch nicht aus meiner Not. Ich sehe ohne Augen und habe keine Zunge und schreie. Und ich sehne mich zu sterben und rufe um Hilfe. Und ich hasse mich selbst und liebe jemand anderen. Ich weide mich am Schmerz, weinend lache ich. Gleichermaßen missfallen mir Tod und Leben. In diesem Zustand bin ich Herrin durch euch. Sie sehen ein typisches Beispiel von Variatio. Ja, also die Grundidee ist ja ganz einfach. Schreibe ein Sonett, man könnte quasi fast die Regel aufstellen, wie bei Ulipo, die Contrainte sozusagen, die Regel aufstellen, schreibe ein Sonett, in dem du Widersprüchliches zusammenbringst. Ja, und dadurch den Affektzustand des Liebenden metaphorisch zum Ausdruck bringst. Das ist quasi die Generierungsregel für diese Art Sonett. Und nun kann also der Liebende, Schreibende aus einer Fülle von möglichen Metaphern auswählen, ja, und kann die syntaktisch eng zusammenbringen. Also er kann in einem Vers gleich zwei Antithesen bringen, er kann sie aber auch so aufteilen, dass in einem Vers nur eine Antithese steht, sowas wie J'admire tout et de rien ne me chaud, das ist eine Antithese in einem Vers, aber es können auch zwei sein, j'espère et crains, je me tais supplie, ja, da haben sie dann die Doppelung, also die Vierteilung sozusagen in einem Vers, und das kann man variieren und dann kann man eben dann kann man den Rhythmus dadurch verändern. Man kann Veränderung einbauen, zum Beispiel un Prométhée, ja, also un Prométhée en passant je suis, das wäre jetzt wieder die Öffnung hin zur Antike, die bei einem Ronsard, einem Renaissance-Dichter natürlich deutlicher und stärker ist als bei Petrarca, wo das auch schon möglich ist, aber noch nicht in der gleichen Intensität vorkommt. Neben der sprachlichen Variation ist dann auch wichtig die damit verbundene poetologische Variation. Bei Petrarca ist ja deutlich noch die Sprechsituation am Schluss: in diesem Zustand bin ich Herrin durch euch. Also Petrarca hat hier den Adressaten noch mit eingebaut, also die sozusagen, als wäre es doch noch ein lebensweltliches Sprechen. Dagegen hier, wenn man das jetzt kontrastiert zumindest, dann merkt man, dass hier gar kein Adressat mehr direkt angesprochen wird. Hier scheint es so zu sein, als hätte sich dieses Sprechen schon verselbstständigt, ja? Als wäre das eben schon eine technische Übung, als könnte man das so, als wäre das gar nicht mehr existenziell angebunden, was es ja wohl auch gar nicht sein soll, also wenn man zumindest die These von Ronsard selbst zugrunde legt, der ja sagt, ja, dieser Petrarca, der hat ja mit seiner Laura doch auch entweder seinen Spaß gehabt oder er war ein Dummkopf. Ja? Das heißt also, hier wird deutlich, vielleicht noch deutlicher gemacht als bei Petrarca selbst, die Differenz zwischen literarischem Spiel und Leben. Ja? Zumal ja bei Ronsard dann eben das hinzukommt, dass er dann die Geliebte auswechselt und dass er dadurch dieses Spiel nun wirklich überdeutlich markiert. Also er ihm zeigt, das ist ein kodiertes Spiel, das funktioniert nach bestimmten Regeln und diese Regeln kann man dann auch verkomplizieren, indem man dann noch Regeln anderer Dichtungssysteme einbaut und hin und her schaltet zwischen diesen verschiedenen Regelsystemen. Abschließend aber kann man doch festhalten, dass es erstaunlich ist und bemerkenswert, dass ein Dichter wie Petrarca hier doch so intensiv und auch so viele Jahrhunderte nach seinem eigenen Tod, ja, er ist ja, er hat im 14. Jahrhundert gelebt und im 16. Jahrhundert, also 200 Jahre später, ist er noch absolut präsent in der Liebesdichtung, selbst im 17. Jahrhundert in der deutschsprachigen Literatur finden wir Spuren
Wir finden sie auch in England bei Shakespeare zum Beispiel. Auch Shakespeare hat petrarchistische Liebessonette geschrieben. Also er war international sehr wichtig, er wurde rezipiert und gleichzeitig kann man, wenn man jetzt diese Form der Rezeption betrachtet, dann auch wieder den Wandel, den historischen Wandel sinnfällig nachvollziehen und erkennen. Damit, meine Damen und Herren, bin ich am Ende der heutigen Vorlesung angelangt und damit aber auch gleichzeitig am Ende der gesamten Vorlesung dieses Semesters. Wie Sie wissen, findet nächste Woche die Klausur hier in diesem Raum statt. Das gilt natürlich nur für diejenigen unter Ihnen, die an dieser Klausur teilnehmen müssen oder wollen. Die anderen dürfen dann schon die Zeit nutzen, um anderweitig sich vorzubereiten oder um zu lernen oder um zu lesen oder was auch immer. Machen Sie was Sinnvolles. Ich danke Ihnen für Ihre Präsenz und für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Klausur. Wenn Sie jetzt noch technische Fragen haben, dann können Sie die auch mit Herrn Botto oder mit mir besprechen. Ja, herzlichen Dank.